Vor einigen Jahren bekommt ein Unternehmer eine E-Mail, die sein Leben komplett verändern könnte. Das ist ein Angebot. Jemand möchte sein Unternehmen kaufen. Und die Summe, die da geboten wird, die liegt im hohen neunstelligen Bereich, sprich mehrere hundert Millionen Euro. Das ist ein Angebot, bei dem viele von uns vielleicht gar nicht lange überlegen würden. Denkt man, ach ja, das akzeptiert man, da verkauft man das Unternehmen, macht sich ein schönes Leben. Ich habe den Mann, der dieses Angebot bekommen hat, heute zu Gast und ich nehme mal eines vorweg. Er hat dieses Angebot abgelehnt. Heute hat sein Unternehmen Nanotemper Technologies rund 240 Mitarbeiter. Sie sind an 9 Standorten auf der ganzen Welt vertreten. Und sie entwickeln, das muss er uns gleich nochmal im Detail erklären, biophysikalische Messgeräte, die unter anderem eine Rolle spielen bei mRNA-Impfstoffen. Die sind dann spätestens seit Corona, sind die uns zumindest ein Begriff mal. Er hat inzwischen den Deutschen Gründerpreis gewonnen, den Deutschen Innovationspreis und wurde von dem Magazin Kapital in die renommierte Liste Top 40 Under 40 aufgenommen. Und wenn man das alles mal so in Summe betrachtet, ist es durchaus ein Lebenswerk, das jetzt auch veröffentlicht wurde in seinem Buch The Honorable Entrepreneur. Und darin beschreibt er, warum genau dieses schnelle Geld, von dem ich gerade gesprochen habe, warum er das ausgeschlagen hat und wie man eben auch mit Werten erfolgreich sein kann. Ich sende ganz viele Grüße nach München und heiße herzlich willkommen Dr. Philipp Baske.
Hallo Hanna, vielen Dank. Coole Intro. Sehr cool.
Sehr gerne, lieber Philipp. Und mit dieser Intro natürlich die Frage, die mir während des Lesens und wahrscheinlich auch allen Zuhörerinnen und Zuhörern irgendwie ganz nahe liegt, dass man sagt, warum um alles in der Welt, Philipp? Hast du das Geld nicht genommen? Hast dir ein schönes Leben gemacht? Und hast das abgelehnt? Warum?
Ja, zum ersten Mal kam es nicht völlig überraschend. Wir haben gewusst, dass uns die großen amerikanischen Unternehmen auf ihre Liste haben, eben weil wir so erfolgreich sind und waren. Und dann, also mich hat die E-Mail schon etwas umgehauen. Die kam so irgendwo schon aus dem Nichts. Und dann musste ich natürlich aufstehen, habe auch zittrige Hände bekommen, weil das ist schon extrem viel Geld. Und als Sohn von einer Kindergärtnerin und einem Elektriker, der sehr lange arbeitslos war, ist es halt unglaublich viel Geld, irgendwo eine abstrakte Summe. Es war dann schon eine schlaflose Nacht, aber irgendwo hat mich das Geld dann nicht gereizt. Also ich habe gemerkt, die Summe ist schon groß, aber das spricht mich jetzt nicht so emotional an, dass ich gesagt habe, das muss ich machen. Eben weil ich habe mir mit der Firma schon einen Lebenstraum erfüllt und habe mir überlegt, was könnte ich mit dem Geld irgendwas machen, was ich jetzt nicht machen kann. Und die Antwort war, nein, ich mache jetzt genau das, was ich machen will und bin frei und unabhängig und habe einfach ein schönes Team, das mir auch sehr am Herzen lag. Und dann kam als nächster Gedanke nach mir, ich habe natürlich zuerst an mich gedacht, ich habe vielleicht alles so getan, der Gedanke, was passiert denn mit unserem Team? Mit diesen wundervollen Menschen, die hier 40 Stunden die Woche verbringen, 34 verschiedene Kulturen. Hier haben sich Paare gefunden, aus denen Kinder entstanden sind. Wir sind sehr divers, einfach eine coole Truppe. Und dann habe ich gedacht, was passiert mit unseren Leuten, wenn die ein großer amerikanischer Konzern, der an der Westküste sitzt, übernimmt, der weit weg ist und für die wir hier nur eine Zahl sind. Der hat zwar einen großen Preis geboten, aber für ihn trotzdem nur ein Bruchteil des Gesamtumsatzes. Und was passiert dann mit den Leuten? Und die nächste Frage, die dritte war dann, in Glück, macht es irgendjemanden glücklich? Was würde passieren, wenn ich das Geld nehme? Dann kaufe ich mir einen Porsche, dann kaufe ich mir einen Ferrari, dann kaufe ich mir einen Lamborghini, dann kaufe ich mir irgendwo eine schöne Villa. Aber ich kann nur in einem Bett gleichzeitig schlafen. Was macht es dann wirklich mit mir? Und mein Mitgründer ging es genauso. Der war dann nach 3 Tagen auch genauso, weil ich gesagt, nee, ist schon eine große Summe, aber irgendwie nein. Was witzig war, dass wir beide aus selbe gekommen sind.
Das ist völlig abgefahren. Du hast gerade gesagt, du hast diese Summe gesehen und das hat dich emotional gar nicht so angesprochen. Ich finde das unglaublich. Ne? Das ist ja, da muss man sich über Geld keine Gedanken mehr machen. Das ist etwas, das das Leben deutlich erleichtern würde, das wahrscheinlich viele Möglichkeiten für neue Anschaffungen, vielleicht für andere Lebensträume ermöglichen würde. Und gleichzeitig hast du dir halt auch die Frage gestellt, was würde sich denn verändern in Bezug auf dein persönliches Glück?
Ja.
Und dann hast du wahrscheinlich drüber nachgedacht, was sind denn die Dinge, die dich glücklich machen? Und da waren halt möglicherweise die teuren Uhren und Autos viel weniger von Bedeutung als die Menschen, die du jeden Tag siehst und die du beim Wachsen begleitest, das, den Impact, den du hast mit deinem Unternehmen und vielleicht auch die Sorge, was passieren könnte, wenn man das annimmt.
Ja, auch mit meinem Hintergrund. Ich komme jetzt aus einem kleinen Dorf, aus einfachen Verhältnissen, wie man so schön sagt, aber aus sehr glücklichen Verhältnissen. Ich war sehr glücklich. Und das Unternehmen ist auch schon 2008 gegründet, seit 2010 profitabel. Also typischerweise 20% Profitabilität pro Jahr. Das heißt, wir konnten auch immer ausschütten als Gesellschafter. Und da uns die Firma zu 100% gehört, Steffen und mir, sag ich mal so, hatten wir genug Geld, gerade mit dem Vergleich zu meinen Eltern, war das schon so unglaublich viel mehr Geld, als damals überhaupt erträumbar war, dass der Geld dann nicht mehr, auch wenn das andere nochmal sehr viel mehr war, war es aber schon eine abstrakte Größe, die, ja, ich muss schon zugeben, das ist schon Luxus, wir haben schon genug Geld. Aus dem Luxus heraus war das eben mit einem erfüllten Leben, wo ich mir jeden Wunsch, den ich habe, erfüllen kann. Und die Wünsche sind vielleicht nicht so geldgetrieben, dann war das einfach nichts, was mein Glück gesteigert hätte. Im Gegenteil, das hätte mich weniger glücklich gemacht.
Ich finde die Entscheidung aus zweierlei Gründen spannend. Das eine, dass man Nein zu so viel Geld sagt und das andere, ich habe Betriebswirtschaft studiert und da war auch Entrepreneurship, Unternehmertum ein Thema. Und da haben wir viel darüber gesprochen, welche Möglichkeiten es gibt, an Geld zu kommen. Ne? Wenn man ein Startup macht, wenn man etwas neu gründet, vielleicht spannende Ideen hat, von denen die Welt noch nichts weiß. Und dann kommst du ja von Business Angels über Venture Capital. Dann lernst du die ganzen Funding-Phasen auch kennen, durch die junge Unternehmen gehen. Und immer mit dem Ziel, und das ist das Spannende, ja irgendwie an Geld zu kommen, um irgendwie größer zu werden und vielleicht sogar schneller größer zu werden. Und da habe ich mich dann gefragt, du hast einerseits zu dem Geld Nein gesagt, zu was hast du noch Nein gesagt? Also hätte euch das ein schnelleres Wachstum ermöglicht oder was ist das, wo ja auch viele Unternehmer danach streben, dass sie diese Investoren bekommen?
Also sobald das externe Geld reinkommt, tickt die Uhr. Der Investor will immer sein Geld am besten vervielfachen. Das heißt, man ist dann auch gezwungen, in dem Zeithorizont vom Investor zu wachsen. Und gerade wenn es dann wenn er vielleicht einen Zeithorizont von 5 Jahren hat, bis er sein Investment vervielfacht haben will, in den letzten Jahren muss man eine Story bilden, dass es noch steiler nach oben geht. Weil der nächste Käufer, an dem er verkauft, der will ja mehr Potenzial sehen, als schon da war, damit er einen höheren Preis einbringt. Und da fängt man dann an, die Zahlen zu tun, was oft dazu führt, dass man Kosten reduziert und zum Beispiel dann sein R&D-Team entlässt, was aber entscheidend für die Zukunft des Unternehmens ist.
R&D, das ist Research and Development.
Genau, ja.
Also eigentlich weiter in die Forschung zu investieren, das kommt dann vielleicht kurz, weil man einfach kurzfristig vielleicht eher auf die Bilanz schaut und sagt, lieber mehr Überschüsse als jetzt da noch Kosten, um in die Zukunft zu investieren.
Ja, und wir haben auch gerade jetzt eine Firma aus Schweden gekauft. Und ich muss sagen, auf der Käuferseite zu sein, macht deutlich mehr Spaß. Ein cooles Startup mit einer coolen Technologie, die in uns den besten Weg gesehen haben, ihre Technologie auf den Markt zu bringen. Auch sehr Impact angetrieben, auch hochtechnologisch. Und das macht deutlich mehr Spaß, als sich selbst zu verkaufen und für jemanden anders zu arbeiten.
Wir können ja mal einsteigen in das, was ihr macht. Ich weiß, meine Hörerinnen und meine Hörer und ich selbst auch, ich habe schon beim Lesen deines Buches manchmal gedacht, um Himmels Willen bin ich ungebildet, weil ich viele Dinge gar nicht verstanden habe. Gerade jetzt, du bist Physiker, glaube ich. Das sind einige Zusammenhänge schon, die man jetzt, ich sage mal, als Normalsterblicher, der sich nicht intensiv mit diesen Prozessen und Themen auseinandersetzt, versteht. Was für Messgeräte macht ihr? Was kann man damit tun?
Ich sage immer, wir machen das Unsichtbare sichtbar, damit Forscher das Unheilbare haltbar machen können. Ich glaube, jeder von uns kennt Aspirin. Vor allem nach dem Oktoberfest hier in München wird es ja sehr stark genutzt. Und Aspirin ist ein altes chemisches Medikament, recht einfach. Wenn man Komplexität vom Fahrrad und die neuen biotechnologischen Medikamente, wie zum Beispiel Antikörper oder auch mRNA, sind deutlich komplexer. Wenn es Aspirin ein Fahrrad ist, dann ist so ein Antikörper ungefähr ein Jumbojet. Mhm. Er ist sehr viel komplexer, aber immer noch unsichtbar klein. Diese Antikörper sind immer noch kleiner als 10 Nanometer, selbst unter dem Mikroskop nicht sichtbar. Und da muss man sehr viel optische Messtechnik nutzen, sehr viel künstliche Intelligenz. Es kommen Daten raus, die keiner mehr versteht, und aus den Daten irgendwie Schlüsse ziehen, ob dieses Medikament denn wirksam sein kann. Und das machen wir mit unseren mittlerweile 11 verschiedenen Messmethoden. Wir machen dieses Unsichtbare sichtbar, damit die Forscher diese Komplexität fassen können, verbessern können und neue Medikamente schneller zum Patienten bringen. Und mittlerweile werden so ungefähr 20% aller neuen Medikamente kommen mal mit einem unserer Geräte in Berührung. Was für mich sehr gut ist, weil ich mache das auch, weil meine Mutter hatte Brustkrebs. Ja. Mein Vater hat gerade Prostatakrebs. Also meine Familie wird wirklich von Krebs verfolgt. Ich habe eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass ich auch Krebs bekomme. Und letztlich war das so ein Antrieb von mir. Ich wollte nicht Opfer des Schicksals sein. Ich wollte selbst was machen können. Und du hast ja schon gesagt, ich bin Physiker. Als Physiker einen Wirkstoff selbst entwickeln, schwierig. Ja, sowieso grundsätzlich schwierig. Wenn man Glück hat, kann man in seinem Lebenszeit vielleicht einmal einen Wirkstoff selbst entwickeln. Aber mittlerweile haben wir eben 20.000 Nutzer, also 20.000 überragende Forscher, die unsere Geräte einsetzen. Und das ist jetzt natürlich ein massiver Impact, wie man so schön sagt, auf die Wirkstoffentwicklung, den ich als Einzelperson niemals haben könnte.
Das heißt, da gibt es Forscher, die entwickeln neue Wirkstoffe, und mit euren Messgeräten wird sozusagen getestet, ist die Wirkung auch sichergestellt?
Genau.
Und was ist die Besonderheit an dem Testverfahren?
Ja, wir sind schneller, besser und haben 1000-mal weniger Materialverbrauch, und teilweise kann man gewisse Messungen nur mit uns machen. Mhm. Dann einzigartig, was aber auch immer viel Vertrauen dann notwendig macht, weil wenn wir die einzigen sind, die es messen können, gibt es kaum Methoden, das nachzuprüfen. Mhm. Also arbeiten wir sehr stark über Vertrauen in uns und unsere Messtechnik, dass wir wirklich das Erwartete abliefern können.
Das heißt, während der Corona-Zeit war das ein besonders spannendes Thema nochmal?
Ja, das war eine sehr wilde Zeit. Wir hatten auch Sonderreisegenehmigungen, wir konnten noch fliegen. Es war dann lustig auch so oder sehr schön auf Pressemitteilungen in Zeitungen von Pfizer und BioNTech unsere Geräte im Hintergrund zu sehen. Mhm. So einer wilden Krise mitzuhelfen, Wirkstoffe zu entwickeln, eben diese mRNA-Impfstoffe, das war schon, hat uns schon sehr stolz gemacht.
Du hast jetzt gerade gesagt, deine Mutter hatte Brustkrebs, der Papa Prostatakrebs. Bei dir offenbar wurde festgestellt, dass es auch eine höhere Wahrscheinlichkeit zumindest hat, dass du diese Erkrankung auch bekommst. Ich höre daraus, dass das ein besonderer Antrieb für dich ist und dass vielleicht auch die Idee da, du hast jetzt gesagt, das Unheilbare heilbar zu machen, ja, dass sowas natürlich auch eine Auswirkung spielt auf eine Entscheidung, nehme ich das Geld oder nicht? Also will ich, dass das jetzt jemand einfach kauft, damit ich mir selber auch wiederum was kaufen kann? Oder verfolge ich da höhere Ziele? Das hängt doch bestimmt zusammen, oder?
Ja, genau. Ich habe diesen intrinsischen Antrieb, und Stefan hat einen ähnlichen, auch persönlichen Antrieb. Und es ist ihm wichtig, dass unsere Geräte, das, was wir machen, auch genutzt werden, da, wo sie genutzt werden sollen. Und die Gefahr ist manchmal, dass man dann gekauft wird, auch um zu verschwinden. Teilweise wird man von Konkurrenten gekauft, um dann vom Markt zu verschwinden. Oder man ist dann irgendwann nicht mehr lukrativ genug und verschwindet, obwohl es gesellschaftlich sinnvoll wäre, noch weiter in die Richtung was zu machen. Mhm. Und diese, mit so einer Einschränkung könnte ich nicht leben, dass dann mir jemand in der fernen Konzernzentrale praktisch mein irgendwo auch Lebenszweck, mein Ziel hier wegnimmt. Da bin ich lieber im Risiko und selbstbestimmt und verzichte auf das Geld. Wobei man natürlich auch logisch, du hast es schon angesprochen, du hast auch einen betriebswirtschaftlichen Hintergrund. Wenn der jemand so viel Geld bietet, geht die Person natürlich auch davon aus, dass er selbst mal so viel Geld verdienen wird. Und dann ist auch die Rechnung, wieso soll ich jetzt 500 Millionen nehmen, wenn ich in 5 Jahren jedes Jahr selbst 500 Millionen Euro verdienen kann und es jedes Jahr immer wieder.
Ja.
Das ist natürlich auch eine rationale Überlegung, wo ich dann lieber die Taube auf dem Dach als den Spatz in der Hand genommen habe.
Hm. Habt ihr ein Gefühl dafür oder kann man sowas ermitteln, jetzt 2025, 2026, wie viel das Unternehmen wert ist inzwischen?
Ja, wir lassen uns bewusst nicht bewerten, weil wir es auch nicht wissen. Aber wir wissen natürlich, ab einem gewissen Umsatz und Profitabilität wird die typischen Multiplikatoren, so typischerweise ist es mehr als 5-fache des Umsatzes. teilweise wird man auch, weil wir sind zurzeit die einzigen unabhängigen, eigenständigen Mittelständler in der Größe auf der Welt, in unserer Branche. Das heißt, wir sind eher so ein Golden Nugget und können auch einen überdurchschnittlich hohen Verkaufspreis erzielen. Was natürlich alle wissen und regelmäßig trudeln Investitions- oder Übernahmeangebote bei uns rein.
Also bekommt man schon ein gewisses Gespür dafür, was der Marktwert ist.
Ja.
Hat denn deine Mama hat die Krankheit wurde geheilt, glaube ich, bei ihr? Bei deinen Eltern, bei beiden hat das du hast gesagt, das Unheilbare heilbar machen. Inwiefern wird es durch die Messgeräte möglich oder was ist da dein Ziel? Und gibt es vielleicht schon Entwicklungen, wo du sagst, durch das, was wir da geschaffen haben, gibt es jetzt eine Hilfe für Menschen, die es vorher nicht gab? Also ist das etwas Realistisches? Ist das absehbar? Ist das etwas, das man in der Zeit, in der du im Unternehmen bist, das ermöglichen kann?
Aber wir haben jetzt mittlerweile Wirkstoffe in den klinischen Phasen, die mit unserem Gerät gefunden wurden. Ich darf noch nicht darüber sprechen, das ist sehr vertraulich. Aber das Medikament, das meine Mutter gerettet hat, Trastuzumab, war einer der ersten biotechnologisch hergestellten Antikörper. Der wurde auch hier von Axel Ulrich, das war mal Max-Planck-Direktor hier in München, mitentwickelt. Und das Spannende ist, wir haben diesen Antikörper uns in den Kühlschränken, um ihn weiter zu verbessern. Wir werden ihn auch demnächst auf die internationale Raumstation schicken, um dort im Weltraum unter Niedriggravitationsbedingungen den Wirkstoff weiter zu optimieren. Das war schon cool, als ich das meiner Mutter zeigen konnte, dass wir den Wirkstoff, der ihr Leben gerettet hatte, hier in unseren Kühlschränken im Labor haben und den weiter verbessern.
Wahnsinn. Jetzt sagst du, du kommst aus einem ganz anderen Hintergrund. Da hat Physik jetzt wahrscheinlich keine so große Rolle gespielt in deiner Familie. Wie kamst du dann dazu? Wie kann man sich das vorstellen? Der Philipp, der sich irgendwann die Frage stellt, was möchte ich eigentlich werden? Was möchte ich studieren? Wo treibt es mich hin? Welche Frage hat dich da vielleicht immer so angetrieben?
Also am meisten hat mich Geschichte interessiert. Ich bin sehr an Geschichte und Kultur interessiert, hab aber ein Talent für Zahlen und Physik. Das ist mir leicht gefallen in der Schule. Und dann habe ich 2000 angefangen, Ingenieursinformatik zu studieren, weil eben damals, wenn ein Studium, da muss es schon irgendwas sein, mit dem man Geld verdient. Physik, wird man Lehrer, war so die Einstellung. Ich hatte ja keinen Bezug zur Akademie. Und dann hatte ich in diesem Ingenieursinformatik-Studiengang, damals in Ilmenau, meine erste Vorlesung über technische Physik. Und dann ist mir klar geworden, ich habe kein Interesse an diesen Nullen und Einsen, diese Informatik, die Physik ist das, was mich reizt. Und dann bin ich auf Physik und auf Bayreuth gewechselt.
Spannend. Ja. Und in der Physik sagst du selber, da macht man jetzt keine Messgeräte, da, das ist nicht unmittelbar der Zusammenhang. Wie kamst du dann?
Ja, meinen Eltern war es nicht klar und mir, dass man Physik kannte man nur aus der Schule, das Lehrer. Es war nicht klar, also mir war es nicht klar, meinen Eltern war es nicht klar, dass man mit Physik auch einen Weg in die Industrie hat und nicht Professor oder Lehrer unbedingt werden muss. Und daher die Ingenieursinformatik, das war damals ein Hype. Damals hat der Herr Brandenburger auch das MPEG-3-Format entwickelt, erfunden und ist an die TU Ilmenau, deswegen bin ich auch dorthin. Informatik war klar, als Informatiker bekomme ich einen Job. Deswegen war es so, meine Eltern aus einer Handwerkerfamilie, Junge, du musst was machen, wo du Geld verdienen kannst. Ich wollte studieren, aber Informatik war am nächsten dran. Physik war zu abgedreht irgendwie. Zum Glück habe ich es dann doch noch gemacht.
Ich muss schmunzeln, weil bei mir war das der gleiche Grund, warum ich BWL studiert habe. Es hat geheißen, es ist mit Jobs im Moment gar nicht so einfach. Mach was, wo dir alle Türen offen stehen und wo du auf jeden Fall hinterher einen Job bekommst und Geld verdienst.
Ja, genau.
Aus dem gleichen Motiv haben das aber dann blöderweise auch andere gemacht, die an dem Thema gar nicht so viel Interesse hatten. Wie war das bei dir? Wie kamst du dann zu dieser Idee? Also Nanotemper 2008, glaube ich, ist das gegründet worden. Wie kommt man auf so eine Idee, so ein Unternehmen ins Leben zu rufen?
Ich hatte erstmal hier an der LMU promoviert zum Thema Ursprung des Lebens, sehr philosophisch. Da kam wieder mein Geschichtsinteresse und Philosophieinteresse rein. Ich wollte Ursprung des Lebens, das hat mich gereizt. War ein junger, sehr motivierender Professor. Und wir haben dann aber während des, Stefan und ich, mein Mitgründer, haben im Labor dann festgestellt, auch im Vergleich zu den anderen, dass so der Weg in Akademie zum Forscher nicht der unsere ist, weil das andere deutlich besser können. Wir haben dann nach Alternativen gesucht, haben Patent geschrieben, dann beim Businessplan-Wettbewerb mitgemacht, weil wir gedacht haben, okay, da kommen wir zu McKinsey oder BCG. Und als Unternehmensberater sieht man viel und wir waren beide neugierig und haben einen Businessplan-Wettbewerb gewonnen. Und dann wurde ein Pharmakonzern auf uns aufmerksam.
Der Businessplan zu dem, was ihr jetzt heute macht oder irgendein
genau,
Businessplan?
Ja. Das war eine Messmethode aus unserem Labor. Für diese Ursprung des Lebensforschung haben wir Messdaten gebraucht. Die waren damals nicht zu ermitteln und wir mussten praktisch eine neue Messmethode entwickeln, um diese Messdaten für diese wissenschaftliche Fragestellung zu bekommen. Und daraus ist dieses unsichtbare Sichtbarmachen entstanden. Und dann sind wir irgendwie reingerutscht und dann gab es zu einem gewissen Zeitpunkt die Möglichkeit, die Firma zu gründen. Und dann haben wir es halt einfach gemacht, ohne viel Nachdenken. Wir werden oft gefragt, ja, warum habt ihr das irgendwie gemacht? Was hat euch angetrieben? Die Gelegenheit war irgendwie da. Mhm. Und wir haben es dann irgendwie einfach mal gemacht, weil wir hatten nicht viel zu verlieren. Und die erste Gründung ging dann auch schief.
Inwiefern?
Wir sind auf einen Betrüger hereingefallen und haben tatsächlich in der Schweiz gegründet. Das haben wir dann abgewickelt, mussten die Patente wieder zurück nach Deutschland holen. Das war alles ziemlich... Deshalb habe ich jetzt auch zum ersten Mal mein Buch veröffentlicht. Das haben wir ziemlich gut versteckt. Wenn man es gezielt danach sucht im Internet, findet man es. Aber wir sind so tatsächlich zum ersten Mal gescheitert. Nicht aus technologischen Gründen, sondern aus wirtschaftlichen Gründen und aus Menschenkenntnisgründen, weil man einfach auf jemanden aus meinem erweiterten Familienkreis, auf den Patenonkel des Mannes meiner Cousine hereingefallen sind.
Das sind Dinge, wo du heute sagen würdest, als erfahrener Unternehmer, das passiert dir nicht mehr. Ist das etwas, das einem am Anfang passiert, weil man vielleicht auch froh und dankbar ist, wenn jemand das gut findet, was man macht?
Ja, und wir haben extrem viel daraus gelernt. Ich glaube, dieser erste Fehler, dieses erste Scheitern mit dem ersten Unternehmen hat uns erst ermöglicht, beim zweiten Unternehmen das so gut zu machen. Das hat Stefan und mich eng zusammengeschweißt, weil so durch so eine harte Zeit gemeinsam durchzukommen, da gibt es natürlich viel. Beide stehen unter Stress, da gibt es viele Reibereien und Streit, aber es hat uns eng zusammengeschweißt und auch unsere Menschenkenntnis zurechtgerutscht. Mhm. Und ich glaube, dieses erste Scheitern, dieser erste Fehler hat uns erst ermöglicht, so gut zu werden und das Wichtige zu lernen, dass es eben die Menschen sind, die wichtig sind, die wichtiger sind als nur die Technologie. Wir waren, glaube ich, zu technologiegläubig und haben gedacht, die Technologie ist eh so gut, können wir praktisch gar nichts falsch machen. Also das war extrem lehrreich, deswegen bin ich ein großer Freund davon, Fehler zu machen und dieses Stigma des Scheiterns zu entfernen, weil aus diesem Scheitern habe ich meiner Meinung nach am meisten gelernt, viel mehr als in allen Kursen.
Du hast gerade von Werten gesprochen und von dem Menschen, der kommt ja in deinem Buch auch ganz besonders raus, dass es im Miteinander wichtig ist, wie wir miteinander umgehen, wie sehr wir uns vertrauen, wie sehr wir uns unterstützen und aneinander glauben. Haben diese Erfahrung, ich kann mir vorstellen, wenn man da so enttäuscht wird, gleich zu Beginn von so einer Karriere, ist es etwas, wo man dann sagt, oh, jetzt fällt es mir vielleicht schwerer zu vertrauen? Also, dass dir dieses Vertrauen, wofür du ja heute stehst, was dir besonders wichtig ist, was du ja fast schon forderst, auch von Menschen, die zu euch ins Unternehmen kommen, ist dir das immer so leicht gefallen oder war das für dich auch ein Prozess, dann gerade mit solchen Erfahrungen?
Es war sehr schwer, ab und zu verliert man schon fast den Glauben an die Menschheit. Aber erstaunlicherweise gab es immer wieder Menschen, die uns geholfen haben. Das hat für jede schlechte Erfahrung gab es mindestens eine gute Erfahrung. Auch in dieser schweren Zeit mit diesem Betrüger haben uns dann zwei Verwaltungsangestellte der Ludwig-Maximilians-Universität sehr stark geholfen. Und zwar persönlich, nicht das, was sie tun mussten. Sie sind weit darüber hinausgegangen, haben sich persönlich engagiert. Und das hat den Glauben an den Menschen wieder zurückgebracht. Dass ich sage, okay, es gibt halt Menschen, mit denen läuft es nicht so gut, die haben vielleicht einen anderen Antrieb, aber das sollte mich grundsätzlich nicht mehr dazu verleiten, grundsätzliches Vertrauen in den Menschen zu verlieren. Deswegen versuche ich jetzt jeden Menschen einzeln zu betrachten, immer jedem Mann eine Chance zu geben, dass wir uns erst kennenlernen und schon gar nicht jemanden von Anfang an in eine Schublade stecken. Nur wegen der schlechten Erfahrung.
Schön. Ist das, du bist heute ja Business Angel auch, das heißt, du investierst auch privat in Unternehmen, in neue Ideen, in Startups. Ist das auch der Grund, dass du in deiner frühen Zeit, du hast jetzt gerade ein paar Menschen an der LMU auch angesprochen, die dir geholfen haben und du hast auch gesagt, wie wertvoll das damals für dich war. Ist das der Grund, warum du heute sagst, Mensch, die Menschen habe ich damals gebraucht, die möchte ich jetzt auch für jemand anderen sein?
Ja genau, wir hatten auch einen Business Angel, einen Bauunternehmer. Der hat uns auch in der schwersten Zeit mit seinem Geld geholfen, viel Vertrauen gegeben. Das ist schon eine große Sache, wenn er jemand sein privates Geld gibt. du bist fremd, ziemlich jung, ziemlich grün hinter den Ohren und jemand sehr erfahren ist, der schon sein eigenes Unternehmen aufgebaut hat, gibt dir sein privates Geld. Das ist ein extremer Vertrauensvorschuss, der auch was mit uns gemacht hat, uns bestärkt hat. Und wegen der guten Erfahrung mit ihm bin ich auch Business Angel geworden. Und jetzt bin ich als Vizepräsident an der LMU zurück, um genauso wie damals ich die Hilfe bekommen habe, jetzt hier auch wieder jungen Gründern, Gründerinnen zu unterstützen und vielleicht auch durch meine Geschichten, die ich erzählen kann, nicht zu belehren, aber ihnen die Möglichkeit zu geben, selbst ihre Schlüsse rauszuziehen, dass es eben auch so Business Angel geben kann, die, obwohl sie Angel heißen, eher Mr. Evil sind. Und dass man da vielleicht noch jemand mal fragen sollte, wie das jemand anders einschätzt.
Ich habe, als du das veröffentlicht hast, dass du jetzt an der LMU in München, an der Universität als Vizepräsident auch tätig bist, habe ich so gedacht beim Lesen, wo ich deinen Text gelesen habe, dachte ich, das ist für dich bestimmt so ein Nachhausekommen auch, irgendwie so eine Rückkehr, so an die Wurzeln. Da hat alles begonnen, da habe ich viel gelernt von anderen Menschen und jetzt schließt sich so ein bisschen der Kreis auch wieder.
Ja, das war ein Anruf aus dem Nichts. Ich war gerade in Boston im Startup Incubator vom Freund und da hat mich der neue Präsident der LMU angerufen, der Matthias, und hat gefragt, Philipp, kennst du jemanden, der Entrepreneurship an der LMU aufbauen kann? Und dann habe ich erstmal den Namen aufgezählt, die Mario und die Katrin, die richtig gut sind. Da hat er mich 5 Minuten reden lassen und hat gesagt, nee, ich meine, kannst es du machen? Und da hatte ich gerade meiner Frau versprochen, dass ich nicht mehr so viel arbeite. Habe sie dann angerufen, da war es schon ziemlich spät in Deutschland mit der Zeitverschiebung und habe halt gesagt, dass es sich wie so ein Call to Duty für mich, also so ein unwiderstehlicher Ruf anfühlt. Sie war am Anfang ja nicht so begeistert, weil es natürlich auch sehr spät in der Nacht war und sehr überraschend. Dann hat sie auch gesagt, okay, wenn es so für dich so ist, dass es so ein Call to Duty ist, dann musst du halt ja sagen, weil das ist so eine Chance kommt einmal im Leben. Und die musste ich einfach nehmen. Das ist wunderbar, hier und dieses Leuchten in den jungen Menschen zu sehen und zu helfen, unser Wissen, unsere Innovation in die Gesellschaft zu tragen. Das ist schon, ja, da schließt sich der Kreis, wie es so schön gesagt hast.
Und es sind auch nicht nur die Studentinnen und Studenten, die deren Augen leuchten, sondern auch deine. Also das ist ganz eindeutig zu erkennen, dass das für dich auch eine besondere Freude und eine Erfüllung, vielleicht ein größerer Lebenstraum am Ende, auch wenn das nicht so definiert war, ist, als jetzt vielleicht viel Geld zu verdienen mit dem Unternehmen, das verkauft wird. Du hast dich ja dann zurückgezogen als CEO oder ihr habt das ja gemeinsam aufgebaut. Den Stefan, den betonst du ja immer wieder. Das finde ich sehr schön, dass das ja nicht das Werk von einem Einzelnen war, sondern euer Gemeinschaftswerk. Du hast dich jetzt zurückgezogen aus dem operativen Bereich. Ich glaube, jetzt auch erst kürzlich, ist noch gar nicht so lange her. Wie ist das jetzt zuzuschauen von außen? Was macht das mit dir?
Das ist hart. Also selbst wenn ich jemanden im Unternehmen eine Frage stelle, beeinflusse ich schon gewisse Handlungen. Mhm. Als Gründer, sobald man fragt, denke ich schon mal, es wird was gewollt, was soll ich jetzt tun? Es fällt mir schon schwer, als Unternehmer, das Wort sagt ja schon, du unternimmst die ganze Zeit irgendwas, am Rand zu stehen und zuzuschauen. Also was mal hilft ist, aber das ist auch nicht immer leicht zu sehen, dass es jetzt deutlich besser läuft. Also ich war schon ein Bottleneck irgendwo. Mhm. Die Firma, Stefan kann es deutlich strukturierter machen. Auch dadurch, dass wir 2 Leute an der Spitze waren, konnten sich die Leute nicht richtig einstellen. Ich habe es dann irgendwann begriffen, als Werner Streicher zu uns gesagt hat, selbst wenn ihr dasselbe sagt, verstehe ich 2 unterschiedliche Dinge, weil ihr einfach 2 unterschiedliche Menschen seid. Und da ist mir dann klar geworden, ja, das kann ich noch so gut wollen. Ich stehe jetzt mehr im Weg, als dass ich helfen kann. Und da habe ich irgendwann erkannt, ich helfe am besten, wenn ich nichts mache. Und mich zum Spielrand begebe und die strategischen Themen machen, wie jetzt diesen Kauf der schwedischen Firma, wo ich dann das Tagesgeschäft nicht mehr störe.
Mhm. Du bist Chairman, ich glaube, nennt sich dann diese Funktion. Das heißt, du bist so das große Bild. Du bist nicht mehr operativ tätig, du triffst strategische Entscheidungen, du findest vielleicht neue Partner, neue Investitionsmöglichkeiten. Ja. Spannend in dem Buch fand ich, dass als ihr das dann verkündet habt, dass dann einige zu euch gesagt haben, so als Feedback, ja, wir haben schon immer gedacht, dass das nicht wirklich passt mit zwei Leuten an der Spitze. Und da hast du sehr humorvoll geschrieben, ja, danke. Das hat uns vorher keiner gesagt. Jetzt, wo wir es verkünden, kommt das Feedback und davor nicht, fand ich interessant.
Ja, das ist der Klassiker, das passiert erstaunlicherweise sehr oft. Hinterher immer sagt, ja, ich habe es schon immer gewusst.
Ja.
Jetzt hat vorher gesagt, es hätte mir mehr geholfen.
Ja, ja. Jetzt vermittelst du den Studierenden Inhalte auch in München an der Universität. Ich möchte gerne noch auf die Kultur zu sprechen kommen, die ihr miteinander gepflegt habt im Unternehmen. Ich habe in deinem Buch gelesen, du hast über 20.000 CVs, also Lebensläufe, in der Hand gehabt von Bewerbern, die euch erreicht haben. Du hast über 1.700 Gespräche selbst geführt mit potenziellen Menschen, die da bei euch arbeiten, weil ihr eben auch so stark gewachsen seid. Was ist aus diesen... Also zum einen, was war dir immer wichtig bei diesen Menschen, die zu euch gekommen sind? Was haben die mitbringen müssen? Und welche Fähigkeiten entsprechend versuchst du auch zu vermitteln jetzt den Studenten?
Das Erste war, wenn die Person direkt mit mir zusammenarbeiten musste, habe ich sehr stark nach Sympathie. So die ersten 5 Minuten vom Gespräch ist eigentlich meistens so, wenn man denkt, ich bin blöd, wenn ich diese Person nicht einstelle, das ist genau das, was passieren muss. Und da muss man einstellen. Mhm. Wenn man Zweifel hat, wird selten was. Das geht selten länger als die Probezeit. Also irgendwo dann unfair gegenüber dem Bewerber. Mhm. Wenn die Person nicht direkt an mich reporten muss, sondern an den Teamleiter, dann habe ich nicht nach Sympathie, sondern nach Fähigkeiten, dass die Persönlichkeiten von den beiden zusammenpassen. Weil ich denke einfach, wenn man in der Woche 40 Stunden miteinander verbringen muss, das geht nicht, wenn man sich überhaupt nicht ausstehen kann. Mhm. Wir haben sehr viel mit irgendwelchen Systemen ausprobiert, auch Assessment-Sendern, Tests. Aber letztendlich war es doch so, dass das Bauchgefühl. Und es wird immer besser über die Zeit durch die Erfahrung, ist aber dann schwer weiterzugeben, was es denn ausmacht. Da hat man am Anfang, glaube ich, in 80% der Fälle daneben, jetzt noch in 20%. Aber ich kann nicht genau sagen, warum das ist. Das ist so nicht abrufbares Wissen, das eben durch diese 1.700 Bewerbungsgespräche aufgebaut hat und das irgendwie ein Großteil davon läuft so unter der Bewusstseinsoberfläche ab, ist aber, funktioniert sehr gut.
So die Menschenkenntnis eben einfach.
Menschenkenntnis, ja.
Und gleichzeitig, du hast eingangs auch gesagt, ihr arbeitet auch beruflich mit KI natürlich viel zusammen. Eure gesamte Technologie ist da wahrscheinlich auch mit verbunden. Jetzt gibt es ja viele Möglichkeiten, gerade im Recruiting auch, dass man sagt, naja, wir lassen da eine KI drüber laufen, das wird schon mal alles gescannt und wir kriegen nur noch irgendwie eine Auswahl davon. Das heißt, da habt ihr dann auch Abstand irgendwann davon genommen, zu sagen, nee, eigentlich das Bauchgefühl, die Menschenkenntnis, das, was zwischen uns irgendwie, was da im Raum ist, das ist wichtiger als das, was man vielleicht auf dem Papier erkennen kann.
Ja, zum Vorsortieren ist KI ganz gut, um so Kategorien zu machen, wo es dann passt. Aber die Menschen sind die wichtigste Ressource im Unternehmen. Das ist der Punkt, gerade auch die Einstellungen, wo man nicht an Zeit sparen sollte. Deswegen ist ganz wichtig, die Bewerbungen ganz genau anzuschauen und auch ab und zu mal den eigenen Auswahlalgorithmus zu überprüfen. Ich lade auch gerne Menschen zum Gespräch ein, die ich normalerweise aussortieren würde, um zu testen, ob mein Vorgang, wie ich aussortiere, überhaupt stimmt. Mhm. Da habe ich auch schon sehr gut positive und negative Überraschungen erlebt. Manchmal sortiert man falsch und es ist immer gut, es immer wieder zu überprüfen.
Das passt ja auch zu dem, was du eingangs sagte, dass du Menschen eigentlich nicht vorverurteilen möchtest, sondern du willst eigentlich jedem eine Chance geben, zumindest mal ihn oder sie kennenzulernen, um dir dann ein Urteil zu bilden.
Ja, zum Beispiel, wenn man Buchhalter, Buchhalterin einstellt, da ist Präzision sehr wichtig. Mhm. Wenn viele Schreibfehler in der Bewerbung sind und die Daten falsch, dann ist es eher ein schlechtes Zeichen für das Berufsfeld Buchhaltung. Für jemanden, der sehr kreativ in der frühen Forschung arbeiten soll, ist es aber okay, da ist was anderes wichtig. Und so Aspekte, da hat man die Unterlagen und dann kommt eine Person zum Bewerbungsgespräch und wenn das Bild aus den Unterlagen deckungsgleich ist zum persönlichen Bild, dann passt es oft sehr gut. Da haben sich die Menschen nicht verstellt. So ein Gesamtbild, das zusammenpasst und wenn das gut zusammenpasst, dann schlägt mein Bauchgefühl, glaube ich, immer positiv an. Ja, glaube, kann man so sagen.
Mhm. Jetzt verbinden uns ja solche Werte wie Respekt und Menschlichkeit und den Mensch in den Vordergrund zu stellen, die verbinden uns ja sehr. Und gleichzeitig stelle ich mir die Frage, du hast auch in deinem Buch geschrieben, es hilft ja nichts, das alles ins Intranet zu schreiben. Es muss ja, Kultur heißt ja, dass etwas gelebt wird. Und du hast es so beschrieben, zu sagen, Kultur ist das, was gelebt wird, wenn keiner hinschaut. Also wenn du halt mal nicht da bist und wenn das nicht alles überwacht wird, wie verhalten sich die Leute dann? Wie kann man als Unternehmer, als jemand, der verantwortlich ist für diese Menschen, sowas aufbauen oder kreieren, etwas schaffen, dass diese Kultur, dass das nicht nur von dir ausgeht, sondern dass das im Miteinander erlebbar wird?
Ja, zum Beispiel, ich mache, was ich sage, Versprechen gebe, dann halte ich es auch ein. Deswegen verspreche ich wenig, weil es erzeugt Vertrauen. Wenn ich immer was vorgebe, verspreche und das dann nicht einhalte, oder wenn ich auch sage, ich bin nett zu Menschen und schreie niemanden an und schreie dann jemanden an, dann ist es einfach nicht konsistent und das merken die Menschen sofort und verhalten sich dann auch nicht so. Und jetzt finde ich halt cool, dass so Sachen, wir sind ja sehr divers, 34 Kulturen und jetzt hat unser Einkauf einen Zulieferer ausgeschlossen, der 1 Million Euro an die AfD gesponsert hat.
Oh.
Das haben die uns nicht mal erzählt, ich habe es dann durch Zufall rausgefunden. Das heißt, es ist schon so tief in der Kultur verankert, dass es automatisch passiert und die Leute nicht mal aktiv darüber sprechen, dass sie es gemacht haben. Was ein sehr gutes Zeichen ist. Also wenn sowas dann automatisch passiert und man das nicht mehr extra erwähnen muss, dann ist es, glaube ich, wirklich Kultur. Das ist dann, da war ich sehr stolz drauf, weil mir das auch immer, das passt so überhaupt nicht. Dieses rechtsradikale Menschenbild passt so überhaupt nicht zu unseren Werten. Es wird auch tatsächlich so gelebt und nicht nur auf unserem Internet geschrieben.
Und das ist ja tatsächlich ein Beweis dafür, dass das verinnerlicht ist, weil da geht es ja um Geld. Also da geht es ja, wenn du jemandem ablehnst, das ist ja eine finanzielle, eine wirtschaftliche Entscheidung auch. Und wenn man da nicht mal mehr mit dir Rücksprache hält, das ist ja eher ein positives Zeichen, wo andere sagen würden, also das muss man doch mal absprechen, das kann man nicht so eigenständig einfach entscheiden. Ja. Bist du eher stolz und sagst, ja, ganz genau. Da hat jemand die Werte wirklich verstanden und der hat meine Antwort vielleicht sogar prognostiziert. Ja. Und hat es dann selbst entschieden.
Ja, da war ich sehr stolz.
Schön. Und ein weiteres Beispiel, also ich habe jetzt gerade von dir mitgenommen, das eine ist, das Vorbildsein ist unglaublich wichtig. Du kannst nichts hinschreiben irgendwo, was du selber nicht lebst. Dass es immer mal Ausnahmen gibt und man nicht jeden Tag die beste Version seiner selbst, das ist auch klar. Aber ich sage mal so alles in allem, dass man das widerspiegelt. Du hast zum Zweiten gesagt, eine gewisse Berechenbarkeit. Also wenn du etwas sagst, wenn du etwas in Aussicht stellst, etwas versprichst, dass die Menschen auch wissen müssen, dass das dann so passiert. Ja. Dass die sich nicht dauernd fragen müssen, wie hat er das jetzt gemeint? Wird er das wirklich machen? Ist es so? Ist er morgen, steht er morgen mit einem anderen Fuß auf und hat eine andere Meinung? Also berechenbar zu sein. Und dann habe ich in deinem Buch noch eine schöne Geschichte gelesen, die sich zugetragen hat mit einer Mitarbeiterin, die in einem Meeting mal nicht besonders respektvoll behandelt wurde von einem Kollegen. Das kenne ich ja auch aus vielen Beispielen von Seminaren, dass man also mehrere Personen in einem Meeting sitzt und die Kollegin hat eben etwas präsentiert, etwas vorgestellt und einer der Kollegen, der auch sein Video anhatte, das ist ja zumindest schon mal etwas, der hat dann ganz offensichtlich gezeigt, dass er da kein Interesse daran hatte. Nebenher was anderes gemacht, auf Nachfragen pumpig reagiert. Also kurzum, der war ziemlich respektlos. Und du hast dann was Schönes gemacht. Vielleicht kannst du selber beschreiben, weil das ist etwas für mich, was ich von Führungskräften mir wünsche und was ich noch sehr wenig sehe, leider.
Ja, der hat zum Beispiel sowas wie hier gemacht, das Handy genommen und sich dann so zurückgelehnt und den Anruf angenommen während des Meetings. Und dann, den habe ich dann zur Brust genommen, direkt nach dem Meeting, dass er auch merkt, es war direkt mit dem Meeting verbunden und habe ihm gesagt, es ging gar nicht. Ich wäre auch im Meeting schon fast explodiert und musste mich zusammenreißen, weil da waren so viele Leute drin, sowas mache ich nur unter 4 Augen. Habe den dann direkt damit konfrontiert und er hat es dann auch eingesehen und hat sich bei ihr entschuldigt. Und dann war es 1 oder 2 Wochen danach, dass sie schon über 50, die war in vielen großen Konzernen, auch immer sehr weit oben in der Führungsebene, kam sie zu mir und das ist eine Hammerfrau, die auch extrem sportlich ist und mit Tränen in den Augen, hat gesagt, hat noch nie ein Vorgesetzter für sie gemacht, das ist ihr schon oft passiert und es hat, also die war wirklich, das ist eine extrem starke Frau und hatte Tränen in den Augen, ich dann natürlich auch, weil es mich so bewegt hat, aber das habe ich gedacht, oh krass, was ist denn hier los, also das war das Normalste, so bin ich erzogen worden, Respekt zu zeigen und auch einzufordern. Und ich meine, die hat jetzt eine extrem gute Bindung an die Firma natürlich, weil sie weiß, sie hat eine Wertschätzung und wird auch geschützt. Und das ist extrem wichtig. Und sowas, das muss man tun als Führungskraft, das sofort unterbinden, wenn sowas passiert. Weil sonst wird es als akzeptabel empfunden und wird auch so ein Automatismus, wird Teil der Kultur. Muss man aktiv immer und immer wieder unterbinden, auch wenn es anstrengend ist.
Und besonders anstrengend, das höre ich zumindest von Führungskräften, ist es, wenn diese Person, die man da rügt oder der man mal sagt, dass das respektlos war, wenn das ein High-Performer ist. Also wenn man diejenigen Menschen, die für das Unternehmen so wichtig sind, die viel leisten, die guten Umsatz bringen, die gute Zahlen liefern, dass man denen dann das nicht nur rückmeldet, sondern vielleicht auch mal sagt, hör zu, dann müssen wir uns trennen, dann passt es einfach nicht zueinander, ohne dass wir jetzt aufeinander böse sind, aber vielleicht passt es dann nicht zu unserer Kultur. Das fällt nach wie vor vielen Menschen schwer. Und dann wird eben, wie du beschreibst, so ein Verhalten geduldet.
Ja.
Und in dem Moment, in dem es geduldet wird, wird dieses Akzeptieren irgendwann zu einem Selbstverständnis, zur Kultur. Und dann weiß man, aha, der kommt also mit so einem Verhalten durch, der legt da die Füße auf den Tisch und macht nebenher was anderes während dem Meeting. Dann mache ich das auch. Offenbar hat das keine Konsequenz. Und dann schleicht sich das so langsam aber sicher ein. Ja, das ist eine Gefahr. Und gleichzeitig ist das Beispiel so schön, weil es zeigt, wie wichtig es ist, dass wir einander schützen.
Ja.
Dass nicht nur man selber dafür einsteht, sondern dass man weiß, wenn, gerade als Frau, glaube ich, gerade als Frau, wenn sie sagt, das ist mir schon so häufig passiert, ich habe in großen Unternehmen gearbeitet, ich hatte schon viele Führungskräfte, da sieht man doch auch, wie wichtig das ist, dass man füreinander einsteht. Und wenn man solche Respektlosigkeiten beobachtet in der Gruppe, dann habe ich von mir auch immer die Erwartung, dass ich das nicht nur, wenn ich betroffen bin, sondern auch, wenn ich es sehe, anspreche.
Ja, unbedingt. Das ist ein Recht und eine Pflicht, würde ich sagen. Unbedingt ansprechen. Weil du hast auch viele Mitläufer, du hast manche, die machen das wirklich, die sind so böse, so geprägt, aber die ziehen auch viele Mitläufer mit. Und durch das Einspruch kann man zumindest die Mitläufer in die richtige Richtung wieder lenken. Die wollen ja auch nicht so behandelt werden, keiner will so behandelt werden, dann warum machen?
Ja. Hat der Kollege das inzwischen angepasst oder ist das etwas, was dauerhaft sich dann verändert hat oder muss man das dann auch manchmal immer wieder ansprechen?
Der ist nicht mehr da.
Ja, das sind dann die Konsequenzen irgendwann auch.
Ja.
Egal von welcher Seite aus das dann geht, dann vielleicht kommt man irgendwann zu dem, ich finde, das ist wichtig, ne? Also es ist ja nicht immer richtig und falsch und der eine macht es gut und der andere schlecht, aber es ist dann einfach die Werte, die ja so ein Unternehmen auch stark machen, die den Zusammenhalt sichern. Wenn da Menschen dabei sind, wo man sagt, das passt einfach nicht, dann tut es ja allen vielleicht gut, vielleicht sogar dieser Person selbst
in
ein anderes Umfeld kommt.
Ja. Ja, die Person ist besser in so einer Ellbogengesellschaft.
Ja, und auch das ist ja in Ordnung, wenn da Menschen hin möchten, dann sei das ihnen ja auch
gegönnt.
Vielleicht noch zum Abschluss, was gibst du den Studenten sonst noch mit? Also jetzt klar, Entrepreneurship, Unternehmertum, da ist sicherlich viel Theorie, viel Praxis, wie man so ein Unternehmen aufbaut. Was ist dir wichtig? Was gibst du denen mit? Was sind so die wichtigsten Botschaften für dich?
Ich will Möglichkeiten aufzeigen, sodass jeder den eigenen Weg gehen kann. Und auch zeigen, dass man den eigenen Weg auch ab und zu mal hinfallen kann. Und dann wieder die Richtung ändert. Und dass viele Menschen einfach dabei helfen. Also ich sage oft, hört zu, hört ihr jeden, holt euch jeden Rat, den ihr bekommen könnt. Aber macht euer Ding. Aber das Wichtige ist, macht's einfach, habt keine Angst. In jungen Jahren, probiert euch aus. Der gerade Weg ist nicht immer der schönste und lehrreichste. Auch rechts und links passiert sehr viel Interessantes. Einfach mal machen und auf sich zukommen lassen.
Und auch das hast du angesprochen. Ich habe das aus meiner Erfahrung an der Universität, blicke ich da zurück, dass sich ein Netzwerk aufzubauen, also sich mit Menschen zu vernetzen, auf Leute zuzugehen, Gespräche zu führen. Ich habe da schon ganz früh, zumindest ich jetzt für mich, habe das als sehr wertvoll jetzt rückblickend empfunden, dass ich in einem Fachbereichsrat mit dabei war, in einem Senat an der Universität, als studentische Hilfskraft für einen Professor gearbeitet habe. Da habe ich so viele Insights, so viele Hintergrundinfos mitbekommen, wo ich dachte, wow, das sind, also neben dem Studium, wo ja auch Wichtiges vermittelt wird, das sind jetzt die Menschen, mit denen ich teilweise heute noch in Kontakt bin, wo ich sage, das hat mich unglaublich bereichert.
Ich glaube, das Beste an der Universität, deswegen habe ich auch nicht so viel Angst vor künstlicher Intelligenz, weil die Universität ist oft ein Platz, wo man aus dem Elternhaus herauswächst und sich neu vernetzt, sich der Welt öffnet. Und diese Verbindungen hier, die sind für mich auch deutlich wertvoller als das Wissen, das ich letztendlich mir angeeignet habe. Mhm. Deswegen, ich denke, die größte Stärke von einer Universität ist das Öffnen des Horizonts und das Öffnen und Verbreitern des eigenen Netzwerks, der eigenen Umgebung.
Vielleicht zum Abschluss noch ein Blick in die Zukunft. Ich nehme dich als einen Optimisten wahr. Gerade hast du auch gesagt, künstliche Intelligenz macht mir eigentlich keine Angst. Dafür sind wir Menschen viel zu klug, viel zu stark, viel zu intelligent. Wie siehst du die Zukunft? Was glaubst du, was erwartet uns?
Ich sehe, also ich glaube, jetzt ist immer die beste Zeit und auf jeden Fall die beste Zeit, etwas zu tun. Wir haben hervorragende Voraussetzungen. Ich habe so einen Eindruck, wir unterschätzen uns selbst und haben ein bisschen Angst von dem, was wir bewirken können, wenn wir wirklich Risiko nehmen und uns bewegen. Ich glaube, wir sollen wieder mehr aufeinander vertrauen und ins Tun kommen und auch bereit sein, kleinere persönliche Opfer zu bringen, wenn das große Ganze dadurch ein Stück weit vorankommt. Wenn wir zu egoistisch sind und wir alle nur auf unser Ego schauen, wird jeder von uns zu einer Bremse. Wenn jeder bereit ist, ein bisschen was zu opfern und ein bisschen was zu geben, dann können wir alle gut in eine gemeinsame Richtung marschieren. Und dieser Gemeinsinn, den kann man, glaube ich, wieder wecken. Und ich bin da sehr hoffnungsvoll, unsere junge Generation, da ist so viel Energie, so viel Idealismus da. Und wenn wir einfach helfen, da die Hürden abzubauen, dann wird es gut werden. Die Welt war noch nie so offen wie jetzt. Es verschiebt sich zwar gerade, aber für mich, der im Grenzgebiet zur DDR aufgewachsen ist, ist die Welt halt offen und frei. Und die Zeit jetzt ist viel besser als in meiner Jugend. Deswegen bin ich äußerst optimistisch.
Das ist ein wunderbares Schlusswort, dass nämlich früher nicht alles besser war, sondern dass vielleicht die gute Zeit jetzt ist und vor allem in der Zukunft. Vielen Dank, lieber Philipp. The Honorable Entrepreneur, das ist dein aktuelles Werk, auf Englisch geschrieben, wahrscheinlich auch für dein internationales Publikum. Ich habe das mit ganz großer Freude gelesen und ich bin sehr dankbar für unseren Kontakt. Ich verfolge dich schon so lange und kriege das mit, wie ihr wächst, wie ihr jetzt gerade auch mit dem Unternehmen in neue Räumlichkeiten gezogen seid. Du bist gerade umgezogen in die LMU, in die Universität. Also da ist wirklich viel am Entstehen und auf eine Art und Weise, wo ich sage, ja, das sind Werte, das ist ein Wie, wie ich selbst das auch unterstütze und das ist eine ganz große Inspiration. Vielen Dank dafür, Philipp.
Ja, danke dir. Ich folge aus demselben Grund auch schon seit Jahren. Ich habe immer ein Schmunzeln oder bin tief bewegt von deinen Posts und deinen Podcasts. Echt grandios, was du machst. Bin ein großer Fan. Deswegen super stolz, dass ich dabei sein darf.
Das freut mich, Philipp. Vielen herzlichen Dank und dir alles, alles Gute.
Danke dir auch.